Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Stückmann-Podcasts. Und in diesem werden wir uns nach längerer Pause wieder einmal mit einem Thema aus dem Personalbereich beschäftigen. Wir wollen uns nämlich heute unterhalten über Karrierewege in der Rechtsabteilung unseres Hauses. Und wenn ich sage wir, dann meine ich meine Wenigkeit, Martin Trefke, und mein Gast Dr. Andreas Börger. Herr Dr. Börger, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Ja, freut mich.
Sie sind Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner hier bei uns im Haus. Auf Ihren persönlichen Werdegang, den Sie hier ja quasi von der Pike an durchlaufen haben, werden wir gleich noch einmal zu sprechen kommen. Erlauben Sie mir zu Beginn der Folge eine provokante Frage.
Klar.
Sie kennen die gängigen Klischees, die der Steuerberatung und auch der Rechtsberatung durchaus landläufig anhaften. Die haben ab und zu ja dann doch eher ein negatives Image so in der allgemeinen Wahrnehmung. Der Steuerberater wird zum Beispiel da als sehr formeller, trockener Bürokrat gezeichnet, dessen Arbeitsalltag sich vor allen Dingen aus Zahlen, Paragraphen, allem voran aber auch wenig Abwechslung zusammensetzt. Bei Juristen verhält sich das ähnlich. Die werden zwar auch als durchaus streitbar, impulsiv dargestellt, wollen immer Recht haben, dann aber auch häufig überzeichnet dargestellt als ja dann doch leicht steife, verkopfte Leute, die sich durch Berge von Akten wälzen, mit Paragraphen und Fachbegriffen um sich schmeißen, durchaus mitunter zwar rhetorisch gewandt, aber dennoch meist unnötig kompliziert und endlos lang. Wenn man nun wie Sie Steuerberater und Rechtsanwalt ist und sich in einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei mit juristischen Fragestellungen auseinandersetzt, kann sowas überhaupt Spaß machen? Oder ist das die Definition von Langeweile zum Quadrat?
Das ist tatsächlich irgendwie eine provokante Frage, würde ich sagen. Aber und ich sage ja immer, manche Vorurteile oder Beschreibungen von Berufen, da ist auch etwas dran oder die festigen sich ja auch, weil das vielleicht auch in einem gewissen Kern stimmt. Aber ich würde halt schon bei uns sagen, dass das irgendwie deutlich anders ist, weil ich zumindest irgendwie wahrnehme, dass diese Zuschreibung bei uns in dem Team und bei Stückmann allgemein so nicht stimmen, weil wir schon ja irgendwie eine Kanzlei sind und auch eine Einheit bei uns, in der tatsächlich natürlich die fachliche Arbeit im Vordergrund steht, aber durchaus auch, glaube ich, alle, wenn ich das so morgens im Flur sehe, mit Spaß zur Arbeit kommen und auch Spaß an der Arbeit haben und insoweit dieses Trockene, was man ja immer so als erstes hört, wenn man so sagt und gefragt wird, was man macht, dass das eigentlich gar nicht meinen Alltag prägt, sondern ich tatsächlich seit ja mittlerweile 16 Jahren oder fast 17 Jahren hier immer noch sehr, sehr froh zur Arbeit komme.
Ja, ich habe es natürlich auch bewusst etwas überzeichnet dargestellt. Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind seit mittlerweile 16 Jahren hier bei Stückmann. Sie haben in Bielefeld Rechtswissenschaften studiert und danach an der Uni Osnabrück promoviert. Wie kommt man als Jurist, der zu einem verbraucherrechtlichen Thema promoviert hat, denn eigentlich zur Steuerberatung?
Ja, das ist tatsächlich, im Nachhinein ist es ja manchmal so, dass Lebensläufe immer ganz stringent dargestellt werden, aber das war bei mir tatsächlich nicht so. Das verbraucherrechtliche Thema war irgendwie geschuldet, weil es ein Projekt gab an der Universität bei meinem Doktorvater, bei dem ich auch schon als studentische Hilfskraft gearbeitet habe. Und nach dem ersten Examen ergab sich da die Chance, an einem Drittmittelprojekt für die EU-Kommission mitzuarbeiten. Und da ist dann dieses Thema auch geboren, was dann letztendlich zu der Promotion geführt hat. Ich hatte allerdings vorher steuerrechtlich zumindest im Studium auch in Bielefeld das Wahlfach Steuerrecht, was aber tatsächlich noch keine vertiefte steuerjuristische Ausbildung war, sondern tatsächlich so 4 Semester Wochenstunden für 2 Semester waren und insoweit schon mal in das Steuerrecht ein wenig reingeschnuppert und auch das Verwaltungspraktikum in der Finanzverwaltung gemacht. Aber jetzt konkret in eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei bin ich tatsächlich gekommen, weil auf der Suche, glaube ich, nach einer Referendarstation auch mein Doktorvater damals über Kontakte in diese Kanzlei hier gefragt hat, ob das nicht was für mich wäre. Und weil damals im Jahre 2008 war das, auch HLB Stückmann und auch WKS-Rechtsanwälte für mich noch nicht als juristischer Arbeitgeber damals wahrnehmbar war, sondern dass er tatsächlich über die Verbindung meines Doktorvaters hier dann passiert ist.
Okay, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob es Ihrerseits damals eine bewusste Entscheidung gewesen ist, die Rechtsanwaltsstation in einer Steuerkanzlei zu machen, eben aufgrund dieser Vorprägung, dadurch, dass Sie schon mal was zu dem Thema gehört hatten, oder ob es mehr oder weniger den Zufall geschuldet war, dass Sie hier gelandet sind.
Also mir war schon auch im Referendariat bei den Stationen wichtig, einfach nochmal in alle Bereiche reinzuschauen. Bei mir war es irgendwie zu Beginn des Referendariats auch noch nicht klar, dass ich jetzt gesagt hätte, ich will das auf jeden Fall immer werden, sondern ich habe mir die einzelnen Stationen auch wirklich danach ausgesucht, um nochmal wirklich auch in den Stationen auch in der Praxis zu arbeiten und auch nicht so Tauchstationen, sondern tatsächlich eher Stationen, in denen man auch wirklich vor Ort und präsent sein musste. Habe da die Verwaltungsstation auch beim Finanzamt gemacht und dann eben die Rechtsanwaltsstation auch schon neben dem praktischen Ansatz, aber auch danach gewählt, dass es eben auch dieses Steuerrechtliche als kleiner roter Faden, den es irgendwie ja dann auch im Studium schon gab, dass das da auch dann vorkommen sollte. Ja, das schon.
Mal am Rande nach Ihrer auch ganz persönlichen Einschätzung gefragt, wäre das ein Tipp, den Sie Studierenden geben würden? Tatsächlich, also ein Stück weit wird man ja durch das Jurastudium, glaube ich, in An- und Abführung auch dazu gezwungen, verschiedene Stellen zu durchlaufen. Wäre es aber Ihrerseits auch ein ganz bewusster Tipp oder Ratschlag, sich dafür wirklich Stationen auszusuchen, um anhand dessen abschätzen zu können, ist das vielleicht später was für mich?
Also tatsächlich würde ich das sehr empfehlen. Und das muss auch nicht, finde ich, so eine strikte Planung irgendwie sein. Weil häufig ist ja auch das juristische Studium, muss man sagen, vielleicht auch neben dem betriebswirtschaftlichen, da wird ja auch, wenn ich darauf zurückkomme, was Sie eingangs gesagt haben, so ein bisschen das Vorurteil. Mhm. Also wenn man gar nicht weiß, was es wird, dann wähle ich entweder BWL oder Jura.
Ein Beispiel sitzt vor Ihnen, ja.
Und wenn es dann also insoweit so ist, dass man noch nicht genau weiß eigentlich, welchen Berufsweg man später einschreiten möchte, finde ich da die Wahl der Stationen schon etwas, was wichtig ist. Und auch vor allem irgendwie, ob man sich diesen Bereich auch später vorstellen kann. Weil aus unserer Sicht ist das eben, mittlerweile kann ich ja sagen, aus unserer Sicht ist das ja irgendwie ein Punkt, bei dem man einfach auch ein realistisches Bild irgendwie des Berufsbildes bekommt. Und damit auch sich bei potenziellen Arbeitgebern irgendwie auch bekannt machen kann. Und dann ist es kann man natürlich darauf setzen, dass man ein ganz hervorragendes Examen macht und alle einen schon haben möchten. Aber tatsächlich ist das aber auch für diejenigen Absolventen oder auch die Referendare ja auch eine Chance, den Arbeitgeber kennenzulernen, jenseits von Hochglanzbroschüren und Social-Media-Auftritten. Ist das ja auch dann etwas, wie das dann tatsächlich im Alltag ist. Und ja, das insoweit würde ich das halt tatsächlich raten. Und was ich auch immer raten würde, was ich ja auch über unser Netzwerk die Chance hatte, dass man vielleicht auch nochmal ins Ausland geht und da in einer Partnerkanzlei, wie das bei uns ja auch Referendare, wie ich das damals machen konnte, in unserer Partnerkanzlei in London, dass man tatsächlich dort nochmal eine Auslandserfahrung sammelt und da auch nochmal den Horizont ein wenig weitert.
Ja, darauf werden wir gleich auch noch einmal kurz zu sprechen kommen über unser Netzwerk. Vorher noch einmal die Frage gestellt, als Sie damals als Referendar zu uns gekommen sind, können Sie sich noch an Ihre ersten Eindrücke von Stückmann erinnern?
Also ich kann mich vor allem auch erst noch an das Vorstellungsgespräch erinnern.
Ja, weil noch besser. Ja.
Tatsächlich irgendwann im Rahmen des Gesprächs auch, also es gar nicht fachlich wurde, aber mal ein wenig die Englischkenntnisse auch abgefragt wurden und meine fußballerischen Erfolge irgendwie ich auch auf Englisch mal beschreiten sollte und wenn man da von Erfolgen sprechen kann. Und das ist mir da irgendwie offenbar so gelungen, dass man gesagt hat, ich kann auch hier die Anwaltsstation machen.
Sie sind Manndecker, glaube ich, gewesen.
Ja. Damals hieß das noch Manndecker, so sieht's aus. Auch eine Position.
Heute würde es vielleicht diametral abkippender Rechtsverteidiger sein oder was auch immer.
Irgendwas. Genau, damals war das noch so und aber das war zumindest das Vorstellungsgespräch und dann die ersten Tage oder überhaupt die Station hier bei Stückmann, die war damals noch davon geprägt, dass BKS gab es damals ja erst seit 2007, also das war noch durchaus alles im Aufbau begriffen. Ähnlich wie ich ja auch gesagt habe, dass Stückmann oder BKS als juristischer Arbeitgeber mir damals noch nicht bekannt war, war das hier dann auch noch so, dass man dass die juristische Tätigkeit zwar anerkannt war, aber dass das immer noch so auch etwas untergeordneter an einigen Stellen noch war und im Aufbau begriffen. Und da muss ich jetzt sagen, das hat sich, glaube ich, im Laufe der Zeit die Zusammenarbeit und auch alleine die Anzahl der juristischen Berufsträger, die wir mittlerweile haben, nochmal deutlich geändert.
Vielleicht können wir kurz einmal die Begrifflichkeiten so ein bisschen aufdröseln. Wir sprechen auf der einen Seite von Stückmann, auf der anderen Seite von BKS Rechtsanwälten. Können Sie vielleicht einmal noch kurz klarstellen, wie sich die beiden Einheiten zueinander verhalten?
Tatsächlich ist es eher eine berufsrechtliche Trennung und keine räumliche Trennung, sondern es geht bei HLB Stückmann eben. Und HLB Stückmann ist eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, die es seit 1932 ja hier in Bielefeld gibt. Und BKS Rechtsanwälte ist eine Rechtsanwaltsgesellschaft, die es seit 2007 gibt. Und die Rechtsberatung ist eben etwas, was eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft berufsrechtlich nicht darf. Und daher kommt historisch diese Trennung. Mhm. Die ist aber tatsächlich eher berufsrechtlich geboren. Und von den Personen ist es so, dass zumindest die juristischen Partner bei BKS auch immer Partner bei HLB Stückmann sind.
Mit welchen Aufgaben haben Sie sich seinerzeit während des Referendariats beschäftigt?
Also das war damals auch schon so, dass wir zwar den Referendar einem Ausbilder zugeordnet haben, aber tatsächlich die Aufgaben eigentlich wie heute auch von allen Kollegen kommen und damit auch eine gewisse Bandbreite an Themen durchaus da war. Wir haben hab's aber wahrgenommen, dass ich das, was mich auch dann schon früh überzeugt hat, war dann das, was man letztendlich sehr, sehr früh auch in Mandantentermine mitgenommen wurde und auch die Arbeitsergebnisse letztendlich selbst dann mal präsentieren konnte oder auch zu Gerichtsterminen mitgekommen wurde, so dass man gesehen hat, dass was man selber beigetragen hat zu einem Fall, hat dann auch konkret geholfen. Also insoweit gab es Gerichtstermine für den Part der Berufsträgergäste, die bei uns ja sehr prominent vertreten sind und das, was ja letztendlich dem Juristen dann am bekanntesten ist, die zivilprozessualen Verfahren, die man so kennt aus der Ausbildung. Da habe ich Termine wahrgenommen, aber durchaus auch aus dem internationalen Bereich, Themen aus dem HLB-Netzwerk und die Vertragsgestaltung, die damals dann auch schon ein Schwerpunkt war.
Klingt nach einer großen Bandbreite an Aufgaben, die Sie damals auch schon hatten. Wurde man seinerzeit, oder vielleicht können wir auch den Bogen schlagen zur heutigen Zeit, ist es so, dass wenn diese Aufgaben nun an jemanden herangetragen werden, es ist dann häufiger auch mal so, dass man auch schon mal ins, nennen wir es, kalte Wasser geworfen wird, um einfach mal zu schauen, wie macht sich da jemand, beziehungsweise was kommt überhaupt dabei herum. Und wie ist es, wenn ich Fragen habe? An wen kann ich mich da wenden?
Also tatsächlich ist es bei uns so, dass wir sehr viel Wert auf die Ausbildung legen. Und insoweit ist natürlich bei uns mit den thematischen Themen, mit dem Steuerrecht, mit dem wir uns befassen, ist das wahrscheinlich alles ein Sprung ins kalte Wasser, egal ob man als Referendar oder als Jurist anfängt.
Ganz einfach der Thematik geschuldet, wenn man das so einfach in der universitären oder auch hochschulischen Ausbildung in der Tiefe gar nicht hat?
Das ist tatsächlich so. Also die gesellschaftsrechtliche Ausbildung ist schon, da muss man nicht unbedingt viel belegt haben. Es gibt natürlich jetzt die einzelnen Schwerpunktbereiche, die universitären Schwerpunktsbereiche, in denen man derartige Themen schon mal belegen kann. Aber das Steuerrecht führt da leider ja, doch ein Schattendasein an vielen Universitäten. Und insoweit ist das häufig so, dass ja auch Bewerber bei uns keine vertieften steuerrechtlichen Vorkenntnisse haben.
Muss man aber
auch nicht. Was aber
auch
nicht schlimm ist.
Ja.
Ne? Also das ist irgendwie immer so die größte Sorge, dass man irgendwie, die man Bewerbern auch nehmen muss, oder mir damals, glaube ich, auch nehmen musste, dass man jetzt noch nicht Diplom-Finanzwirt sein muss oder ein steuerrechtliches Studium absolviert haben muss, um sich in diese Themenbereiche einzuarbeiten, weil man tatsächlich, und das ist irgendwie etwas, was ich dann auch bei mir selber erlebt habe, aber auch dann in den 16 Jahren mittlerweile, durchaus einfach das juristische Handwerkszeug, was man sauber anwenden muss, dass einem das schon einfach sehr hilft, in dem Zusammenhang auch in unbekannte Themenbereiche wie das Steuerrecht oder gesellschaftsrechtliche Tiefen da einzudringen. Und das ist etwas, was wir, um zur Frage zurückzukommen, was wir mit unseren Absolventen oder mit den Bewerbern und den Referendaren tatsächlich dann machen, dass wir ihnen schon eine Aufgabe geben, die möglicherweise auch mal Neuland ist, die aber dann eng begleitet ist und im Laufe der Zeit sich letztendlich auch wandelt. Dann sind es am Anfang vielleicht erstmal nur isolierte juristische Fragen, die man in einem Vermerk bearbeitet, die man sich auch erarbeiten kann. Und dann wird einem auch die Zeit gegeben, das mal vertieft zu machen. Das ist aber dann nach und nach auch durchaus schon im Laufe des Referendariats oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter durchaus sein kann oder Mitarbeiterin, dass man immer mehr in Projekte hereingenommen wird und auch als Referendar an Mandantenterminen teilnimmt und manchmal auch an Diskussionen teilnimmt, um eben das, was Sie eben als kaltes Wasser irgendwie beschrieben haben, um das mal auch zu lernen, weil man daran ja auch wächst und weil das dann ja auch auf die spätere Tätigkeit durchaus vorbereitet. Aber man ist eben immer durch das Mentorensystem und durch den Ausbilder, den man bei uns hat, besteht immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und dass auch eng, dass dieses fachliche Wachstum auch eng begleitet wird.
Okay, das heißt also, unser Betreuungssystem ist derart strukturiert, dass man also auch organisatorisch gesehen jemanden an die Seite bekommt, einen etwas erfahreneren Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die man dann sehr gerne auch mit Fragen löchern darf.
Ja, also das ist tatsächlich auch nicht nur eine Phrase, die man in Vorstellungsgesprächen bei uns hört, sondern das ist bei uns die gelebte Praxis, dass also und dass das auch nicht nur an die Mentoren- und Tutorenstellung, also der Tutor ist ja derjenige, der ein bisschen dem Mentee auch zur Seite gestellt wird mit ein bisschen Berufserfahrung, aber der noch ein bisschen deutlicher am Berufseinstieg näher dran ist, als ich das ja mittlerweile bin. Und insoweit vielleicht auch noch mal so die Dinge, die einen beschäftigen als Berufseinsteiger, ein bisschen glaubhafter irgendwie vorhersehen kann. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir, der Austausch bei uns sehr groß geschrieben wird und dass das auch unabhängig von der, ich nenne es mal jetzt Hierarchieebene, ob das jetzt Partner oder wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Rechtsanwalt oder erfahrener Rechtsanwalt und Steuerberater, dass man einfach auch mal zu einer Konsultation einfach mal, häufig der einleitende Satz ist, hast du mal 5 Minuten, damit wir mal einen Fall kurz besprechen können, weil aus unserer Erfahrung heraus, einen Fall mit jemandem zu besprechen, einfach neue Blickwinkel auch nochmal schafft, auch durch Rückfragen oder alleine nur die Fähigkeit, so einen Sachverhalt jemandem anderen zu schildern, manchmal einem schon hilft, zu einer Lösung zu kommen, so dass man vielleicht auch schon nach 3 Minuten fertig ist, aber auch durchaus irgendwie mal länger so eine Diskussion irgendwie führen kann, um halt auch das Erfahrungswissen, was es eben bei uns im Hause auf dem Flur auch in den Abteilungen gibt, um das auch mit anderen zu teilen. Also es ist jetzt nicht so, dass bei uns die erfahrenen Berufsträger auf ihrem Wissen sitzen und wie auf ihrem Schatz und sagen, das sollen sich die anderen mal erarbeiten.
Ja. Was machen Juristen denn hier eigentlich bei Stöckmann bzw. BKS-Rechtsanwälte? Mit welchen Aufgaben wird sich da beschäftigt? Kann man das grob umreißen?
Also ich glaube, man kann es insoweit als den roten Faden umreißen, dass bei uns es schon irgendwie immer einen Bezug zum Steuerrecht oder zum Handelsrecht, zu dem, was eben in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung auch ein Thema ist, dass dort die Schnittstelle zu einem steuerrechtlichen Bereich immer vorhanden ist. Das sind Wenn man vielleicht einfach mal so die Praxisfälle bei uns sich anschaut, dann sind das Nachfolgeberatungen, bei denen es ja zivilrechtlich ja immer um Testamente oder um Erbverträge, Schenkungen geht. Da ist aber dann eben nicht nur die zivilrechtliche Brille bei uns aufgesetzt, sondern wir schauen das eben auch nochmal aus steuerrechtlicher, erbschaftssteuerlicher Brille an. Und insoweit ist da eine Schnittstelle da. Dann gibt es bei uns als Schwerpunkt das Steuerstrafrecht. Da ist es auch so, dass die juristische Ausbildung einem da ja hilft, ja, als Strafverteidiger oder im strafrechtlichen Bereich sich zu bewegen. Aber materiellrechtlich geht es dann ja irgendwie bei der Steuerverkürzung oder der Steuerhinterziehung nach der Abgabenordnung dann immer auch um materiellrechtlich steuerrechtliche Fragen und auch Verfahrensfragen. Und da hat man dann insoweit gegenüber den anderen Strafverteidigern bei uns den Ansatz, auch die steuerstrafrechtliche und die steuerrechtliche Brille auch mit aufzuhaben. Wenn es um gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung oder Unternehmenstransaktionen geht, dann haben wir bei uns eben, ja, geht es um die gesellschaftsrechtlichen Fragen, die Gründung einer GmbH, aber eben auch bei Umstrukturierung, Verschmelzung, dass man die Möglichkeiten, die zivilrechtlich bestehen, aber auch nochmal abgleicht mit dem, was vielleicht an steuerrechtlichen Einschränkungen dort vorhanden sind. Und ja, und einer der großen Bereiche bei uns ist ja auch derjenige der Berufsträgerregresse. Und da vertreten wir ja Berufskollegen, Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer ja in Regressen, wenn die also von Mandanten in Anspruch genommen werden, weil möglicherweise etwas tatsächlich oder auch vielleicht nur vermutet nicht so gut gelaufen ist. Da werden wir dann hinzugezogen, um in den ganz normalen Schadensersatzansprüchen, auch da ist es dann ja für Juristen irgendwie ein bekannter Bereich, dass man Schadensersatzansprüche nach 280 BGB behandelt und damit auch beim Zivilgericht landet. Aber ob das eine Pflichtverletzung ist oder wie dann der Schaden ist, da spielen natürlich auch steuerrechtliche Fragen eine große Rolle. Und das ist da insoweit dann der Bereich, in dem wir tätig sind. Und also immer die Schnittstelle und insoweit aber keine Full-Service-Kanzlei, wie man das so neudeutsch nennt. Also wir sind jetzt weniger im Baurecht oder im allgemeinen öffentlichen Recht oder im Asylrecht unterwegs, sondern schon eben im schwerpunktmäßig unternehmerischen Bereich mit den Schnittstellen der wirtschaftlich-steuerrechtlichen Beratung.
Sie haben das eben gerade schon mal einmal angesprochen, dass es durchaus auch eine, ich nenne es jetzt einmal, gerichtliche Komponente auch gibt. Nach dem, was Sie zunächst gesagt hatten, klang es ja eher nach einem, sag ich jetzt mal, Büroanwaltsjob, wo man sich viel mit Verträgen etc. beschäftigt. Es gibt aber durchaus auch diese gerichtliche Komponente, dass man tatsächlich also auch vor Gericht geht und dort auch Fälle verhandelt werden.
Tatsächlich, also bei uns in der Kanzlei und in den Büros hängen auch die Roben, die man hier anzieht für die gerichtlichen Verfahren. Und die hängen da auch nicht nur, sondern werden auch gebraucht, weil man tatsächlich dieser prozessuale Part oder diese gerichtlichen Auseinandersetzungen vor allem im Regressbereich eine große Rolle spielen, weil wir da auch bundesweit unterwegs sind zu gerichtlichen Verfahren. Diese Fälle da dann durchaus eine große Rolle spielen. Und bei finanzgerichtlichen Verfahren ist es auch so, dass wir vor den Finanzgerichten unterwegs sind und da entsprechend auch also eine so die juristische Tätigkeit oder das, was man denkt, was man häufig denkt, man ist vor Gerichten tätig, dass das da auch eine Rolle spielt.
Das ist ja so das gängige Klischee, wenn man so an Anwälte denkt, dass okay, die stehen vor Gericht und dort wird verhandelt. Die
stehen eigentlich nur vor Gericht.
Ja, genau, richtig.
Oder in Bars.
Ja, also, ne? Das Feierabendbierchen, das muss auch dann durchaus mal sein. Ne?
Ja, absolut. Tatsächlich ist es dann aber der übrige Bereich ist halt schon eher darauf geprägt und das ist insoweit aber auch ganz hilfreich, dass man auch diese Erfahrung aus gerichtlichen Verfahren hat, dass man in der Vertragsgestaltung ja darauf auslegt und darauf aus ist, dass man gerade Streitigkeiten vermeidet oder da auch die Position des Mandanten sichert. Und insoweit helfen natürlich auch Erfahrungen aus gerichtlichen aus gerichtlichen Verfahren oder auch aus den Regressen, die wir dann haben, auch uns in der anderen Tätigkeit, sowohl bei uns in der rechtlichen Abteilung als auch irgendwie in der Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatung, dass man eben, ja, wie wir immer sagen, aus dem Regressbereich, aus Fehlern wirkt man klug, aber es müssen ja nicht die eigenen sein. Also, ja, dass man da insoweit auch einen gewissen Erfahrungsschatz sammelt, was risikoreich ist und bei dem man darauf achten muss, dass man diese Fehler bei uns tatsächlich nicht macht.
Ja. Sie hatten eben schon einmal angesprochen, dass die Fälle ja potenziell von überall aus dem Haus heraus kommen können. Wie verhält es sich denn mit der Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen des Hauses? Wie viele Berührungspunkte hat man mit den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht vornehmlich juristisch unterwegs sind, sondern sich im Steuer- oder Prüfungsbereich bewegen?
Also da würde ich sagen, hat man sehr viele Berührungspunkte, und ich muss jetzt aus meiner eigenen Erfahrung heraus auch sagen, dass das irgendwie auch Berührungspunkte sind, die sich ja einfach auch teilweise dadurch ergeben, dass man mit den Kolleginnen auch gemeinsam angefangen ist oder gemeinsam das Steuerberaterexamen gemacht hat und sich darauf vorbereitet hat, und dass das immer dann Leute sind, die ja bei uns häufig auch langfristig bleiben und dann da die Arbeitsbeziehungen dadurch entstanden sind und man eben diese Aufgaben bekommt. Und die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei uns eben wirklich groß geschrieben wird, weil wir halt auch nicht in diesen einzelnen Einheiten denken, dass wir sagen, das ist Wirtschaftsprüfung, das ist Steuerberatung und das ist Rechtsberatung, und diese,
es gibt keine Zwischenräume,
diese Röhren und, ja, kommunizieren nicht miteinander, sondern das ist eben gerade im Gegenteil so, dass wir das sehr eng betreiben und eben diese juristischen Anfragen dann tatsächlich einfach auch aus einer steuerberatenden Tätigkeit oder im Rahmen der Wirtschaftsprüfung, wenn dort juristische Fragen auftauchen, das tatsächlich ausgetauscht wird. Und ich erlebe das bei dem Bereich, in dem ich ja auch schwerpunktmäßig unterwegs bin, bei den Umstrukturierungen oder auch bei den Unternehmenstransaktionen. Da gibt es ja tatsächlich enge Berührungspunkte mit anderen Abteilungen bei uns im Haus, wenn es um die steuerrechtlichen Fragen bei einer Tax Due Diligence geht oder auch um die Bewertung, was letztendlich der Kaufpreis eines Unternehmens ist. Da arbeiten wir sehr eng mit den Kollegen gut und gerne zusammen, weil natürlich wir darauf angewiesen sind, dass die wirtschaftlichen Aspekte und die steuerrechtlichen Aspekte auch dann angemessen am Ende in den vertraglichen Regelungen sich wiederfinden. Und da kommt uns letztendlich diese die steuerrechtliche Ausbildung auch in der anwaltlichen Tätigkeit sehr zugute.
Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen rufen dann zum Beispiel einfach an, wenn sie dann eine juristische Frage haben. Ganz einfach, vielleicht hat man ja selber schon irgendwie eine Vermutung aus der eigenen Erfahrung heraus, aber dann wird nochmal ganz konkret bei Ihnen oder den Kolleginnen und Kollegen angerufen und sich dann da einfach dann nochmal der Rat dann eingeholt, um auf Nummer sicher zu gehen.
Genau, das wird der Rat eingeholt und auf vielen, also auf unterschiedlichen Ebenen tatsächlich und auch unterschiedlich intensiv. Also das kann halt auch einfach nur, wie ich schon gesagt habe, auch einfach nur mal die Konsultation sein. Ich habe da ein Thema, wie siehst du das? Ist das problematisch oder nicht? Aber letztendlich, wenn es auch irgendwie größer wird oder wenn es eben größere Projekte werden, dann wird es eben auch ja richtig formal aufgesetzt und insoweit dann diese Frage ausgetauscht. Und da ist es auch so, dass man sagen muss, das, was ich so erlebt habe, habe ich den Eindruck, das wird jetzt auch bei den Kollegen, die mir so nachgefolgt sind, die haben auch eben ganz gute Connections ins Haus, würde ich sagen, und da auch gute Arbeitsbeziehungen entwickelt.
Mhm. Und diese Anfragen können auch aus dem internationalen HLB-Netzwerk kommen?
Ja, tatsächlich kommen diese Anfragen und auch gar nicht so wenige Anfragen auch aus diesem HLB-Netzwerk. Das ist ein Zusammenschluss von Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften international. Und das ist, muss ich wirklich sagen, auch ein lebendiges, lebendes Netzwerk, in dem tatsächlich auch der Austausch großgeschrieben wird. Und insoweit, Einerseits in unserem Beratungsalltag, wenn unsere deutschen mittelständischen Mandanten, wenn die ins Ausland expandieren oder dort tätig sind, dann müssen wir eben auf unser Netzwerk international zurückgreifen. Aber andererseits ist es bei uns auch so, dass wenn aus unserem Netzwerk heraus Partner anfragen, weil deren Mandanten sich in Deutschland etablieren wollen, dann geht es halt auch um die Fragen, was muss ich machen, um irgendwie in Deutschland eine GmbH mit einem amerikanischen Gesellschafter zu etablieren, und kann der Geschäftsführer ein Amerikaner sein, muss der hier wohnen, was muss man irgendwie machen? Das sind also dann Fragen, die auch bei uns durchaus den Alltag prägen und damit dann natürlich auch, das ganze Geschäft auch durchaus internationaler machen und auch durchaus Sprachkenntnisse erfordern, die man ja sowohl in der Kommunikation als auch in der vertraglichen Arbeit anwenden muss.
Das wäre jetzt nämlich auch meine Anschlussfrage gewesen. Also Englischkenntnisse ist ganz gut, wenn man die hat. Und was macht man, wenn man sie noch nicht vielleicht so in der Ausprägung hat?
Also es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sie hat. Man muss natürlich auch sagen, dass irgendwie das allgemeine Schulenglisch etwas ist, was einem vielleicht im Wege des Smalltalks irgendwie weiterhilft. Aber die Fachsprache ist etwas, was natürlich teilweise an den Universitäten auch schon gelehrt wird, in den Fremdsprachenausbildungen. Aber ansonsten ist das auch etwas, was wir letztendlich auch gezielt auch nochmal schulen durch Englischtrainings und auch durch Auslandsaufenthalte, um da letztendlich, nicht nur, es ist ja das eine, in Ruhe einen Vertrag zu schreiben, aber man muss ja möglicherweise auch einfach mal den Mandanten in englischer Sprache dann Rückfragen zu deutschen rechtlichen Besonderheiten, die sich einem anderen nicht so erklären, machen. Und da hilft es auch nur, das muss man lernen und üben. Und da unterstützen wir aber immer gern. Und ja.
So ein Auslandsaufenthalt kann einem da ja durchaus zugutekommen. Sie selber hatten das eben eingangs auch schon gesagt, dass Sie den selbst ja auch gemacht haben in London. Wo waren Sie da? Was haben Sie da gemacht?
Ich war tatsächlich in unserer damaligen Partnerkanzlei im Herzen Londons. Also die war in einer Parallelstraße zu Oxford Street. Und
keine schlechte Adresse, glaube ich. Ne?
Eine gute Adresse, das war schön. Tatsächlich war ich dort eingesetzt als Referendar, als Jurist in der Wahlstation, habe da aber auch neben den vertraglichen Angelegenheiten, die dort so gemacht wurden, und vor allem dann natürlich ganz dankbarerweise auch ein wenig bei deutschen Mandaten helfen können, die es dort so gab, habe ich aber auch dann durchaus so allgemeine steuerrechtliche Fragen oder Steuererklärungen machen können. Und ich sage immer, das hat einen fachlich durchaus auch ein bisschen weitergebracht, aber was mich im Nachhinein irgendwie an diesem Auslandsaufenthalt, glaube ich, auch, was mir da gefallen hat, war einfach, dass man den Austausch irgendwie in einer, so ein bisschen, Sie haben es eben gesagt, ins kalte Wasser geworfen, aber dass man einfach mal sich für einen längeren Zeitraum auch im Ausland zurechtfindet, sich auf neue Kollegen einlässt und neue Kollegen kennenlernt und einfach auch mal einen Blick in eine andere Kultur und in eine andere Sprache gewinnt. Das war sehr, sehr wertvoll. Und trägt tatsächlich auch dazu bei, das muss man auch sagen, das ist natürlich das eine, in einem Netzwerk zu sein und Anfragen zu haben, die man an Kollegen richten kann. Aber wenn man tatsächlich schon mal eine gewisse Arbeitsebene mit den Kollegen vor Ort hatte, und vielleicht auch das Feierabendbier mit denen mal im Pub getrunken hat, wird möglicherweise auch ein kleine, leichter, ne? Eine Anfrage vielleicht auch ein bisschen bevorzugter beantwortet, als das vielleicht ganz formal anders ist.
Wir haben jetzt ja schon einiges über das Thema Referendariat gesprochen, und sicherlich kann man Ihren Werdegang hier im Haus auch so ein bisschen als eine Art Blaupause nehmen. Sie sind ja nach dem Referendariat auch bei Stückmann geblieben und haben dann in den Folgejahren alle weiteren, nenne ich es jetzt mal, Stationen durchlaufen bis hin hier zum Partner. Wie war diese Entwicklung in Ihrer eigenen Wahrnehmung? Wie wurden Sie da begleitet?
Also ich fand einerseits diese Station als Referendar ja so überzeugend, dass ich gesagt habe, hier kann ich mir auch vorstellen, weiterzuarbeiten. Und das fand ich damals halt besonders wertschätzend, dass eben der Arbeitgeber das auch damals genauso gesehen hat und auch schon vor dem Staatsexamen und vor den Klausuren mir ein Arbeitsvertrag angeboten wurde, den ich auch sehr gerne unterzeichnet habe. Und ich finde, das war irgendwie ein besonderer Vertrauensvorschuss, den ich auch sehr gewertschätzt habe und der es einem auch ermöglicht hat, dass man, glaube ich, dann auch trotzdem entspannt in die Klausuren gehen kann und dann auch ein ordentliches Examen hinlegt. Und das, finde ich, ist etwas, was mich dann auch in dem weiteren Weg hier bei Stückmann weiterhin gereizt hat. Also einerseits natürlich die Bandbreite und die inhaltliche Tätigkeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat und die mir auch heute noch Spaß macht und die halt heute auch noch inhaltliche Arbeit ist heute auch noch etwas, was ich tatsächlich weit überwiegend mache, neben den anderen Aufgaben, die dazugekommen sind. Aber die Schritte dorthin, also man ist ja letztendlich mit dem zweiten Staatsexamen ist man noch nicht fertig und man hat halt auch noch keine steuerrechtliche Ausbildung. Was mich dabei ja sehr überzeugt hat und was mir da sehr geholfen hat, ist eben ja die Ausbildung und auch diese bewusste Entscheidung dazu, dass man eben als Mitarbeiter auch nach dem Examen noch nicht fertig ausgebildet wird, sondern dass eben auch bewusst sich Zeit dafür genommen wurde, sehr viel Zeit dafür genommen wurde, auch ohne einen vielleicht auch konkreten Fallbezug Ausbildung fachlich wahrzunehmen und tatsächlich das dann auch immer nach und nach mit der Berufserfahrung durch Fortbildung auch und Schulung oder auch Workshops auch im nicht fachlichen Bereich ergänzt wurde. Und da ist eben durch die Mentorenstellung und durch die Tutoren ist einem da sehr viel Unterstützung teilgeworden. Und ich muss halt auch sagen, dass man eben auch über diese Fragen der Weiterentwicklung in den Jahresgesprächen und auch so aber offen sprechen konnte. Also es ist nicht so, dass man das gesagt wurde, erstmal arbeiten, arbeiten, arbeiten und irgendwie so die Karotte da hingehalten wurde und irgendwann wird man schon Partner, sondern dass also für mich zumindest dieser Prozess auch mit meinem Mentor Alexander Kirchner da sehr davon geprägt war, dass man eben gesagt hat, das sind so die langfristigen Ziele, das sind die kurzfristigen Ziele und wenn man die sich dann vorgenommen hat und umgesetzt hat, dass eben da tatsächlich dann auch der Weg weiter gelaufen ist, dann durch die unterschiedlichen Positionen und dann nachher letztendlich auch zur Partnerschaft.
Das heißt, man darf diesen Anspruch hier durchaus haben, sich auch zum Partner zu entwickeln. Man muss ihn aber nicht zwingend haben. Also man darf und kann auch glücklich werden, wenn man für sich selbst dieses Ziel Partnerschaft nicht ausgegeben hat.
Das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube einerseits, wenn man das werden möchte, finde ich, ist es auch, und auch für mich jetzt, wenn ich das sehe, ist es auch als Partner sehr, sehr, sehr angenehm, wenn auch Mitarbeiter offen das kommunizieren, weil man dann auch sich die Ziele und die Schritte dorthin besser vornehmen kann und das nicht unausgesprochen ist, sondern das ausgesprochen ist. Also das ist irgendwie etwas, was ich auch sehr schätze und was auch was man durchaus raten sollte, wenn man irgendwie diese Ambitionen hat. Aber das ist ja nicht so, dass das für jeden das Ziel sein muss, sondern es gibt eben letztendlich auch Personen, die sich oder Mitarbeiter, die das vielleicht nicht mögen, aber und eigentlich noch viel mehr irgendwie fachlich unterwegs sein sollen. Und das ist dann auch etwas, was wir auch akzeptieren und auch schätzen, weil das natürlich etwas ist, was die fachliche Arbeit ist natürlich der Kern dessen, was wir eigentlich machen. Und dass dann die anderen unternehmerischen Tätigkeiten, die man vielleicht als Partner dann darüber hinaus entwickeln muss, das muss nicht jeder machen. Und das will ja vielleicht auch nicht jemand.
Aber wenn man es, sagen wir mal, in sich selber spürt, dass man dieses Gen vielleicht in sich trägt, dann gibt es keine künstliche Glasdecke, die einen davon abhält, sich dahin zu entwickeln.
Nee, die gibt es nicht, weil wenn man das sieht, auch aus der Erfahrung der letzten Jahre heraus, das Wachstum irgendwie unserer Kanzlei eben auch den weiteren Bedarf an Partnern geschaffen hat. Und das ist ja dann vielleicht auch gerade das unternehmerische Handeln und Agieren, dass man eben einen Bereich besetzt, mit dem man sich unternehmerisch oder in dem man beratend tätig sein möchte, der eben einem das Auskommen sichert. Und insoweit freuen wir uns über jeden, der diesen Schritt gehen möchte und sehen halt angesichts des Wachstums, aber auch durchaus angesichts der Partner, die demnächst auch mal in den Ruhestand gehen, in den Wohlverdienten, auch den Bedarf, weitere Nachwuchspartner zu bekommen.
Der Schritt zur Partnerschaft, der passiert natürlich nicht über Nacht. Das ist ein Prozess, der durchaus ja auch mal einige Jahre in Anspruch nehmen kann, darf und soll. Aus Ihrer eigenen Erfahrung herausgesprochen, wie haben Sie es damals erlebt? Wie haben sich Ihre Aufgaben im Laufe der Zeit, also mit fortschreitender Berufserfahrung, verändert? Womit haben Sie angefangen und was haben Sie später dann an zusätzlichen Aufgaben übernommen und Verantwortlichkeiten?
Also ich glaube, am Anfang, hatte ich ja schon gesagt, stand dann halt schon immer noch die Ausbildung, die man selber genossen hat, auch sehr im Vordergrund. Und so, dass man halt auch, bei uns gibt's ja eben das Vier-Augen-Prinzip, dass man eben dann am Anfang zwar schon mit Mandantenkontakt, aber doch sehr viel auch zugearbeitet hat und inhaltlich aber noch nicht ganz am Anfang gleich im Feuer stand, sondern noch jemand immer mit dabei war und man zugearbeitet hat und aber auch diese Arbeitsergebnisse dann präsentiert hat. Und ich glaube, das, was dann fachlich einfach im Laufe der Zeit hinzukommt, dass man einfach ja immer mehr, ja, bestenfalls die Mandanten einen auch schon mal ansprechen und dass man eben einfach Ratgeber wird und inhaltlich für seine Aussagen dann auch einstehen muss. Das ist, glaube ich, etwas, was dann so die erste Entwicklung ist, die man macht und dass man Gespräche oder Verhandlungsrunden selber führt und nicht mehr nur dabei sitzt. Das ist natürlich gerade bei den Gerichtsverfahren etwas, was von vornherein auch angelegter ist, weil man da auch schon von vornherein durchaus alleine als Prozessvertreter aufläuft. Und diese fachliche Weiterentwicklung, die wird dann natürlich einerseits auch damit ergänzt, dass man ja einfach dann auch immer mehr dafür verantwortlich wird, je größer so Projekte werden, nicht nur für das Fachliche einzustehen, sondern natürlich auch das fachlich richtige Ergebnis auch auch kommunikativ rüber zu bekommen. Ich sage das immer am Anfang jedem Referendar oder jedem jungen Rechtsanwalt oder jeder Rechtsanwältin. Sie können einen 100% richtigen Brief schreiben und der Mandant ist trotzdem auf der Palme, weil sie das vielleicht auf Seite 17 dieses langen Vermerks irgendwie etwas versteckt machen. Und insoweit diese kommunikative Ebene, die kommt dann auch im Laufe der Zeit hinzu. Also wie schaffe ich es auch, die Person, die ich berate und vielleicht auch noch die Gegenseite dazu, das beste Ziel zu erreichen. Und das wird dann immer mehr, wenn man das gerade so in Nachfolgen auch sieht oder auch in Unternehmenstransaktionen. Wie komme ich zu einem Ziel und versuche nicht, oder wie komme ich zu einem Ziel und schließe das Projekt ab? Das ist so die inhaltliche Ebene und das, was dann tatsächlich darüber hinaus zu den nicht fachlichen Themen eben dazu gekommen ist, sind natürlich halt auch dieses unternehmerische Denken, dass man eben verantwortlich wird für die Arbeit, die man macht, dass man die Budgets mit Mandanten verabredet, dass man Rechnungen auch dann irgendwann mal selber unterzeichnet und sieht, dafür gibt's Geld. Mhm. Und dass man halt aber auch in dem Bereich der Personalverantwortung da auch nach und nach reinwächst. Das ist also bei uns auch so, dass dann durchaus die jüngeren Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen als Tutor oder Tutorin tätig sind. Das ist bei mir dann auch so gewesen, dass man so ein bisschen sich um die Ausbildung kümmert, aber auch um gerade eine gute Laune Ausbildung ist natürlich immer einfach, aber es bringt natürlich dann auch das Personal, die Personalverantwortung mit sich, dass man auch mal kritische Gespräche führen muss. Und das ist irgendwie etwas, was man natürlich aus der Natur der Sache heraus nicht so gerne macht, aber was man auch lernen muss und an dem man dann auch wächst. Und dieser Bereich, da wird man eben in der Rolle als Tutor, aber später dann als Partner natürlich dann auch immer weiter tätig und bekommt dann natürlich auch über unsere Programme und auch alleine dadurch, dass wir eine Personalabteilung haben, auch viel Unterstützung und fachlichen Input, aber trotzdem muss man das halt auch lernen und das ist im juristischen Studium sicherlich nicht eine der Kernbereiche und das ist aber irgendwie etwas, was eben wichtig ist, um so ein Team, was man führt, auch weiterzuentwickeln. Und das, finde ich, muss ich halt sagen, dass jetzt gerade drei junge Kolleginnen und Kollegen auch das Steuerberaterexamen bestanden haben, irgendwie diese fachliche Ausbildung und so einen Weg zu begleiten, den andere jetzt gerade machen und zu sehen, wie die sich so weiterentwickeln und halt auch die nächsten Schritte zu machen. Das ist irgendwie neben der fachlichen Arbeit irgendwie etwas, was mich ganz ausfüllt und was mich freut, das begleiten zu können.
Die Saat, die Sie gesät haben, sehen Sie sprießen sozusagen dann. Genau, um es mal etwas im wahrsten Sinne des Wortes blumig auszudrücken.
Das ist blumig, aber ja, also das finde ich dann schon. Und man erkennt sich dann manchmal auch nochmal da auch wieder, wie man dann halt selber so vielleicht vor Herausforderungen stand und so dachte, jetzt muss ich das alleine vertreten, dieses Ergebnis oder diese Verhandlung alleine führen. Diese Herausforderungen kennt man, aber ja, man wächst daran auch.
Das ist dann aber auch der Erfahrungsschatz, den Sie selber über die Jahre gesammelt haben, diesen dann weiterzugeben an die nächste Generation sozusagen. So wie Sie es damals auch selber erlebt haben, als Sie sich noch in der Ausbildung befunden haben?
Das ist tatsächlich dem leider schon verstorbenen Kollegen Bredenpohl, aber auch bei Herrn Kirchner und Herrn Beckmann, also die Ausbildung, die man da erlebt hat, dass das etwas ist, was man irgendwie wirklich gerne weitergibt, weil man eben von dieser Grundlagenausbildung und von den Ratschlägen, die sie auch heute ja noch geben, dass man davon auch wirklich zehrt und profitiert und dass man das auch gerne weitergibt, ja.
An Ihnen selbst sieht man ja auch als Beispiel, und da sind Sie auch nicht der Einzige im WKS-Bereich, der neben dem Rechtsanwaltstitel auch den Steuerberatertitel auch noch hat. Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig oder nützlich, neben dem Rechtsanwaltstitel auch den Steuerberatertitel noch zu haben?
Ich merke das immer tatsächlich in der täglichen Arbeit, dass mir diese Ausbildung, es ist gar nicht so der Titel, der hilft natürlich irgendwie teilweise im Umgang mit anderen Steuerberatern oder nach außen, einfach auch, dass man sagt, der kennt sich ja, der ist Rechtsanwalt, der kennt sich auch mit Steuern aus. Mhm. Das hilft natürlich. Aber ich empfinde das tatsächlich so, dass man das so ein bisschen vergleichen kann, diese Vorbereitung auf das Examen, vor allem die Vorbereitung auf dieses Steuerberaterexamen, dass man das vergleichen kann mit dem, was Juristen so typischerweise für das erste Staatsexamen machen, dass sie sich in einem Repetitorium vorbereiten und vorher an der universitären Ausbildung natürlich auch in den einzelnen Vorlesungen durchaus Wissen gelegt wurde, aber dass man, also bei mir war es zumindest so, dass erst nach dem Referendariat am Ende so dieses Gesamtverständnis da war, dass man gesagt hat, jetzt macht's Klick, ich glaube, das habe ich jetzt verstanden, um was es da geht. Und das ist beim Steuerrecht genauso. Also isoliert einfach steuerrechtliche Themen zu bearbeiten, ohne mit einer entsprechenden Anleitung, das geht auch als Rechtsanwalt und das darf man ja auch als Rechtsanwalt. Mhm. Aber tatsächlich diese Ausbildung und die Vorbereitung auf dieses Examen, das hilft einem einfach nochmal auch zu erkennen, dass es, auch wenn das Steuerrecht schwierig ist, dass es doch bestimmte Grundprinzipien gibt, denen man da irgendwie folgen kann und dass einem das dann in der Praxis auch deutlich weiterhilft.
Und dass das geht, dass das möglich ist, das haben wir in diesem Jahr ja glücklicherweise auch wieder gesehen, wo ich glaube, 3 Kolleginnen und Kollegen aus dem BKS-Bereich ins Steuerberaterexamen gegangen sind und dies erfolgreich abgelegt haben. Also das darf, glaube ich, jedem Mut machen.
Das darf jedem Mut machen und das zeigt auch da ist es so, dass die wirklich mit ganz unterschiedlichen Vorerfahrungen zum Steuerrecht angefangen sind. Also da ist jemand dabei, der durchaus auch schon ein steuerwissenschaftliches Studium hatte, jemand, der auch Stationen im Bundesfinanzministerium oder in einer Großkanzlei in der Steuerabteilung hatte, aber auch letztendlich jemand, der auch so ähnlich viel von Steuerrecht als Vorausbildung hatte wie ich und dass auch alle drei das souverän und mit Bravour gemeistert haben. Also das geht, ne? Kann ich da nur sagen. Und das ist etwas, was sich auch lohnt.
Sie haben es gerade gesagt, man muss noch nicht, wenn man zu uns kommt, das Steuerrecht als Herzensthema gefunden haben oder da spezielle Vorerfahrungen gesammelt haben. Wie verhält es sich denn, wenn man ein spezielles Herzensthema gefunden hat im Bereich des Steuerrechts? Welche Möglichkeiten gibt es dann hier im Haus?
Also wir haben ja mittlerweile auch letztendlich im Steuerbereich ist die Spezialisierung so eingetreten, dass wie in anderen Rechtsbereichen und auch bei den Rechtsanwälten auch, dass man auch nicht mehr glaubhafterweise alles vertreten kann und alles abbilden kann. Und deshalb ist es auch bei uns Beratern so, dass wir neben der Grundlagenausbildung, die es bei uns auch weiterhin gibt, dass wir im Rahmen dieser Ausbildung vielleicht auch Schwerpunkte herausarbeiten, die einen besonders interessieren und bei denen man irgendwie sagt, da möchte ich mich als Person stark machen. Und wenn jemand sich zu dem Thema irgendwie Gedanken macht, dann ruft er bei mir an. Also das sollte halt irgendwie so das Thema sein, also sowohl intern als auch irgendwie der Mandant. Und das ist etwas, was auch nicht von vornherein feststehen muss, sondern häufig ergibt sich das aus Praxiserfahrungen heraus, dass man irgendwie bei bestimmten Themen oder dass es vielleicht irgendwie gesetzliche Entwicklungen gibt und dieses Thema wird auf einmal wichtig und dann sagt jemand, da kümmere ich mich drum und da möchte ich mich irgendwie ein wenig damit beschäftigen und das auch beraten und hier im Haus dafür stehen. Und das ist aber etwas, was man sagen muss, das ist nicht so, wie es am Anfang nicht zwingend feststeht, was man da machen muss, besteht halt immer auch noch die Möglichkeit, dass man irgendwann sagt, ich habe jetzt 10 Jahre Grunderwerbsteuer gemacht, vielleicht mache ich jetzt auch mal Umsatzsteuer oder irgendein anderes Thema. Mhm. Also die Möglichkeiten da auch diese Laufbahnen zu wechseln, die sind immer da, weil letztendlich bei uns, bei der Größe, die wir mittlerweile haben, ja wirklich Platz und auch der Wunsch für Spezialisierung da ist und insoweit nicht gilt, einmal ausgewählt, dann muss man das bis zum Renteneintritt machen.
Ja, okay, das heißt, auf ein spezielles Herzensthema muss man sich noch nicht festgelegt haben, wenn man zu uns kommen will. Davon abgesehen, gibt es etwas, was Sie sagen würden, eine Eigenschaft, einen Wesenszug, den man mitbringen sollte, wenn man bei uns als Jurist einsteigen möchte oder der vorteilhaft vielleicht ist?
Ich glaube, das, was einem tatsächlich hilft, ist oder was durchaus auch Voraussetzung ist, weil wir schon, wenn man sieht, wer sind unsere Mandanten, das sind schon ja die unternehmerisch geprägten Personen, das sind Geschäftsführer, das sind Gesellschafter oder das sind halt die Leute im gehobenen Management. Das sind also Entscheider, die halt einen Ratschlag haben möchten. Eingangs haben Sie ja gesagt, Juristen neigen dazu, auch immer Risiken aufzumalen, ne? Oder auch ganz viele Risiken hervorzuheben. Und das ist irgendwie nicht das, was unsere Mandanten hören wollen. Natürlich wollen sie das hören, aber sie wollen halt auch einen Ratschlag hören und auch einen ehrlichen Ratschlag und keine Bestätigung. Und insoweit ist, glaube ich, das irgendwie etwas, was man sich bewusst machen muss, wenn man bei uns anfängt. Das kann man noch nicht zwingend oder muss man auch nicht zwingend haben, aber ich glaube, das ist etwas, was einem hilft. Und ich glaube allgemein ein unternehmerisches Denken, also was halt auch irgendwie dazu beiführt, ist das jetzt irgendwie also unsere Mandanten wissen, dass das Leben und das Geschäftsleben risikoreich ist, man muss aber Entscheidungen treffen und dabei ihnen helfen und diese Belange und diese wirtschaftlichen Belange zu gewichten auch bei den ganzen juristischen und steuerjuristischen Risiken, die es vielleicht irgendwie gibt. Das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist, um eben auch insgesamt als Berater, glaube ich, Erfolg zu haben. Unternehmerisch zu denken, sich zu wissen, was der Mandant braucht und wirklich Ratschläge zu geben, sich zu positionieren.
Sie selbst haben durch Ihre ja nun schon langen Jahre hier bei Stückmann ja auch die Entwicklung der Rechtsabteilung bei uns mitbekommen. Wissen Sie noch, wie viele Leute es damals waren, als Sie eingestiegen sind?
Ich glaube, damals waren es 6 oder 7 Personen auf dem Briefbogen.
Okay, also, das ist heute ja schon bedeutend anders.
heute sind wir irgendwie bei 17 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten und davon, ja, glaube ich, mittlerweile 15, wenn man die Neubestandenen schon dazu zählt, mit einer Doppelqualifikation, teilweise auch noch mit dem Wirtschaftsprüfer dabei. Also insoweit ist das etwas, was schon irgendwie beeindruckend ein Wachstum zeigt und wir suchen eben auch weiterhin und sind davon überzeugt, dass wir weiter Beraterpersönlichkeiten auch benötigen, die bereit sind, sich auch mit dem Steuerrecht zu beschäftigen.
Ja, das heißt, das ist also auch erklärtes Ziel, diese Abteilung weiter zu entwickeln und auch weiter zu wachsen in der Zukunft.
Ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel, weil wir ja sehen, dass gerade, glaube ich, in dem unternehmerischen und in dem steuerlichen Bereich zwar immer von Vereinfachung gesprochen wird, mhm. aber ich glaube, in der Praxis tatsächlich die Voraussetzungen eher komplexer werden und insoweit da auch eine hochqualifizierte Beratung nach unserer festen Überzeugung weiterhin nachgefragt werden wird.
Jetzt wahrscheinlich gerade auch in dem Zusammenhang ist natürlich auch das Thema KI momentan irgendwie in aller Munde, was sicherlich auch den Rechtsbereich nicht vollkommen kalt lassen wird. Haben Sie da eine persönliche Einschätzung dazu, wie das gesamte Thema KI vielleicht die Arbeit oder das Berufsbild verändern wird?
Also ich glaube, man hat schon den Eindruck, ich glaube, man sagt heutzutage, dass das schon ein disruptiver Eingriff ist in den Alltag und auch in das Geschäftsmodell vieler Kanzleien. Und dass man irgendwie sagen muss, dass ja einfach Standard oder einfache Fragen, standardmäßige Angelegenheiten, glaube ich, weniger nachgefragt werden und manchmal die Mandanten schon selber mit irgendwelchen vorgefertigten Ergebnissen über KI auf uns zukommen und dann eher nur nach einer Bestätigung fragen. Also insoweit würde ich schon sagen, dass allgemein der Trend der vergangenen Jahre, dass man eben dass Standardprodukte gegebenenfalls auch nicht mehr so nachgefragt werden, dass sich das durch den Einsatz der KI auch nochmal wieder exponentiell erweitern wird. Und im Alltag, wir sind auch tatsächlich dabei, im Alltag auch die Werkzeuge zu testen und sie in unseren Alltag einzubringen und erleben halt auch, dass es da durchaus Erleichterungen gibt, gerade auch bei großen Datenmengen, die man analysieren muss, dass man vielleicht nicht mehr zwingend wie sonst bei einer Due Diligence einen Datenraum, vielleicht ganz früher sogar noch einen wirklichen Datenraum aus Papier oder mittlerweile heute eher einen virtuellen Datenraum, dass man den nicht mehr durcharbeiten muss, um einzelne Vertragsklauseln zu analysieren. Dass das natürlich etwas ist, bei dem die KI einem auch das Leben tatsächlich einfacher macht. Was aber, glaube ich, bleiben wird, ist und vielleicht noch stärker in den Vordergrund treten wird, ist dann eben die Persönlichkeit der Berater, der als Ansprechpartner für den Mandanten Dinge einordnet und Ratschläge gibt. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was wahrscheinlich oder zu meiner Überzeugung, unserer Überzeugung, noch deutlich mehr in den Vordergrund treten wird. Aber wo die KI landet, wenn man einfach in der Rückschau sieht, was seit wann das so den Alltag prägt, ist ja die Entwicklung auch schon rasant. Mhm. Und insoweit befindet man sich da, glaube ich, in einem ganz schnellen, sich schnell verändernden Prozess. Aber das ist irgendwie etwas, bei dem wir, ja, glaube ich, auch als Kanzlei, Stückmann, aber auch BKS, glaube ich, uns gäbe es jetzt nicht seit 1932, wenn wir nicht sagen würden, wir haben uns immer wieder auf neue Herausforderungen eingestellt und gehen also diesen Herausforderungen, stehen denen positiv gegenüber, nutzen die und versuchen eben da unsere Produkte und auch unsere Dienstleistungen da entsprechend anzupassen und sind halt offen dafür, was die KI bringt. Sehen das eher als Chance und nicht als Bedrohung.
Das heißt, wenn Sie selber sagen würden, der Berater bleibt.
Also genau, ich würde sagen, der Berater bleibt und es bleibt auch jemand, glaube ich, der dafür einsteht, für das Ergebnis oder für den Ratschlag. Das ist irgendwie, glaube ich, etwas, was bleiben wird. Mhm. Wenn einem die KI irgendwas schreibt, was man da selber reingetippt hat, fragt man sich ja nachher, was passiert, wenn es sich nicht so entwickelt. Und insoweit ist es, glaube ich, ein weiteres Werkzeug in einer Tätigkeit. Es ist auch jetzt nicht mehr so, wir sitzen ja jetzt hier in den Räumlichkeiten, in denen früher die Bibliothek war. Mhm. Man hat sich sonst in eine Bibliothek zurückgezogen und ganz viele dicke Kommentare gewälzt. Und die Bibliothek gibt es jetzt hier nicht mehr. Es ist eine Lounge geworden. Ich finde, das ist großartig. Und,
ja.
Und man arbeitet eben mit den Datenbanken. Und niemand würde auf die Idee kommen, jetzt noch irgendwie in Papier zu arbeiten. Und insoweit ist das auch etwas, was wir, glaube ich, auch bei der KI positiv annehmen werden. Sie ist nun mal auch da.
Ja, sie ist nun mal auch da, aber sie wird den Berater nicht ersetzen. Jedenfalls nicht allzu bald. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Man darf sich trotzdem weiter bewerben. Bewerbungen werden immer gerne entgegengenommen für den Rechtsbereich.
Das ist auf jeden Fall so. Und und auch keine Scheu haben vor dem Steuerrecht. Das ist tatsächlich etwas, bei dem ich sagen würde, mittlerweile würde ich fast sagen, wie kann man das Gesellschaftsrecht und die Umstrukturierung ohne Steuerrecht machen? Das ist insoweit etwas, was bleibt und was auch weiterhin Spaß macht.
Herr Dr. Berger, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön. Es hat Spaß gemacht.